Ja, liebe Geschwister, wir freuen uns, dass wir wieder unter euch sein dürfen, miteinander Gottesdienst feiern dürfen, miteinander einfach Gemeinschaft haben dürfen im Beisein unseres Herrn Jesus Christus. Wir dürfen ja heute miteinander auch Abendmahl feiern. Und zum Abendmahl, da ist mir ein Text groß geworden aus Hebräer 10, Vers 21. Hebräer 10, wer es aufschlagen möchte, Vers 1 bis 22. Dieser Text ist überschrieben, Schatten und Wirklichkeit. Oder man kann auch sagen, Vorboten und Realität unserer Erlösung durch Jesus Christus. Ich lese uns nun den Text. Denn das Gesetz hat den Schatten von den zukünftigen Gütern nicht das Wesen der Güter selbst. Darum kann es niemals mit den gleichen Opfern, die man alle Jahre immer darbringen muss, die vollkommen machen, die hinzutreten. Hätte sonst das Opfer nicht aufgehört, weil die, die den Gottesdienst ausrichten, kein Gewissen mehr hätten von den Sünden, wenn sie einmal gereinigt wären. Vielmehr geschieht dadurch alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Darum, da er in die Welt kommt, spricht er, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, dass ich tue, o Gott, deinen Willen. Nachdem er weiter oben gesagt hat, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, sie gefallen dir auch nicht, welche nach dem Gesetz dargebracht werden, sprach er dann, siehe, ich komme zu tun, o Gott, deinen Willen. Da hebt er das Erste auf, damit er das Zweite einsetze. In diesem Willen sind wir geheiligt, ein für allemal, durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht alle Tage da und verrichtet den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, welche niemals die Sünden wegnehmen können. Dieser aber, da er ein Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, hat sich nun zur Rechten Gottes gesetzt und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Denn mit einem Opfer hat er für immer vollendet, die geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er zuvor gesagt hat, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz schreiben und in ihren Sinn will ich es schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung derselben ist, da ist kein Opfer mehr für die Sünden. Weil wir denn nun, und ich ergänze jetzt, Brüder steht hier, ich sage Brüder und Schwestern, die gehören auch dazu, die Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum durch das Blut Jesu, welchen er uns bereitet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen großen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser. Ja, liebe Geschwister, in diesen großen und wichtigen Worten sind einige Feststellungen enthalten, die wir bedenken sollten. Ich lese uns noch einmal den Vers 1. Denn das Gesetz hat den Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Darum kann es niemals mit den gleichen Opfern, die man alle Jahre darbringen muss, die vollkommen machen, die hinzutreten. Der erste Gedanke dazu, das Gesetz des Opfers war nur ein Schatten. Wir wissen sicher alle, dass ein Schatten vor der Wirklichkeit selbst liegt. Wenn ein Bergwanderer am frühen Morgen einem hohen Gipfel naht, so kann er wohl den Schatten der aufgehenden Sonne sehen und sich auch lange Zeit darin bewegen, ehe er die in den Sonnenglanz gehüllte Bergspitze erreicht. Und genau dasselbe können wir auch bei manchem Gegenstand beobachten. Wenn wir also dem Kreuz Christi nahen durch die Zeiten hindurch, so erkennen wir zuerst den Schatten, den das Kreuz warf, schon Jahrhunderte bevor das Kreuz Christi selbst aufgerichtet wurde. Wir sehen also, weshalb der Schatten der Opfergesetze, die von Gott verordnet waren, so lebenswichtig für die Gläubigen gewesen ist, die vor den Erdentagen Jesu Christi gelebt haben. Die Schatten des Kreuzes Jesu reichen zurück bis in den Garten Eden. Noch bevor Adam und Eva nach dem Sündenfall aus dem Paradies vertrieben wurde, gibt uns 1. Mose 3, Vers 15 aus dem Munde Gottes den ersten klaren Hinweis auf den kommenden Erlöser. Dort heißt es: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das Wort Gottes von dem Samen des Weibes, der den Kopf der Schlange zertreten würde, war ein Schatten auf den Herrn, der Fürstentümer und Gewalten überwand, als er am Kreuz von Golgatha hing. Ebenso können wir in dem Kleide, das Gott für das sündige Paar in Eden aus Fallen der Tiere machte, einen Vorschatten des Kleides der Gerechtigkeit sehen, das durch das Lamm Gottes erwürgt für uns bereitet ist. Wie deutlich wird denn das Schattenbild, wenn wir zu dem Passa-Lamm kommen? Es sollte in jedem Hause oder unter denen, die in einem Haus zusammenkamen, in ganz Israel an jenem denkwürdigen ersten Passafest ein fehlerfreies, junges Lamm geschlachtet werden, dessen Blut an die beiden Seitenpfosten und an den oberen Pfosten der Tür gestrichen wurde. So lautete das Gesetz, wie es Gott befohlen hatte. Und dieses Gesetz war in wunderbarer Weise ein Schattenbild des gekreuzigten Christus. Der zweite Gedanke: Das Kreuz Jesu Christi war die Wirklichkeit, die den Schatten warf. Wir kommen nun zu dem Tag, an dem die Schatten aufhörten. Da wurde der Glaube zum Schauen, denn der Schatten hatte ja aufgehört. Die Wirklichkeit war da. Das war ein gewaltiger Tag. Es war der Tag der Kreuzigung Jesu. Es war der Tag, an dem Christus seine Verheißungen erfüllte. Er starb, der Gerechte für die Ungerechten. Das Kreuz Jesu Christi ist keine Theorie, wie uns viele Zeitgenossen plausibel machen wollen, sondern es ist eine herrliche und erhabene Tatsache. Christus hat nicht ein wundervolles oder eindrucksvolles Drama gespielt. Nein, die Erlösung Jesu Christi war Wirklichkeit. Sein Kommen vom Vater, seine Menschwerdung, sein Leben unter den Menschen, sein Wunder und seine Botschaften sind Realitäten. Ebenso war sein Verhör real. Pilatus ist eine geschichtliche Persönlichkeit, ebenso wie Herodes, Hannas und auch Kaiphas. Die Geißelung Jesu ist ebenso geschichtliche Tatsache wie die Kreuzigung und die furchtbaren Schmerzen, die Jesus erleiden musste. Doch wir können noch mehr über diese Wirklichkeit des Kreuzes sagen. Es war ebenso real, dass der Vater auf ihn unser aller Sünde legte, dass er, Jesus, seine Seele als Opfer für die Sünde dahingab. Er, der Gerechte, starb für die Ungerechten. Das alles ist eine gewaltige Realität. Der Segen, der vom Kreuz fließt, ist eine wunderbare Realität. Wir werden gesegnet, weil uns das Kreuz Erlösung und Rechtfertigung vor Gott bringt. Er, Jesus, wird von seinem Vater gesegnet, weil wir ihm dort am Kreuz gegeben wurden als Lohn seiner Schmerzen. Wie herrlich ist dieses Erlösungswerk Christi, dem Propheten Jesaja in allen Einzelheiten circa 700, 750 Jahre vor Christi Geburt vom Geist Gottes geoffenbart worden. In Kapitel 53 betont Jesaja 11-mal die Wirklichkeit des stellvertretenden Leidens Christi, dass er in diesem Kapitel 53 sogar schon in der Vergangenheitsform beschreibt. Oder wie beschreibt David im Psalm 22 die Leiden und Herrlichkeit des Gerechten? Dieser Psalm wird ja auch als der Leidenspsalm beschrieben. Oder wie konnte ein Hiob mitten im Leid aussprechen: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob 19, Vers 25. Wie gewaltig ist die Stärkung und Erleuchtung, die uns zuteil wird, wenn wir die Wirklichkeit des Kreuzes bedenken. Welch einen Trost erhalten wir, die wir glauben. Was das für uns bedeutet, hat der Prophet Jesaja ebenfalls in diesem Kapitel 53, Vers 11 auf den Punkt gebracht. Ich lese uns diesen Vers. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Da wird uns offenbart, was für wunderbare Dinge in dem Kreuz von Golgatha enthalten sind. Es wurde ihm gegeben und es ist seine Gabe an uns, weil seine Seele in der Todesnot, in seiner Todesnot gearbeitet hat. Aber mehr noch, das ist jetzt ganz gewaltig, alles, was über den Reichtum der Gnade Gottes noch in der Zukunft liegt, wird unser sein durch das stellvertretende Opfer Jesu. Es war alles schon gegeben in der Stunde, als Jesus Christus am Kreuze starb. Dazu gehört die Auferstehung unseres Leibes, unsere Entrückung, unser Daheimsein bei dem Herrn, der neue Himmel und die neue Erde, die goldene Stadt und die zukünftigen Zeiten. Alles wurde uns schon durch die Verheißung gegeben, als Christus starb. Es wurde unser, als wir durch den Glauben das Kreuz Christi als Wirklichkeit, als unsere Rettung erfuhren. Der dritte Gedanke: Siehe, ich komme zu tun, o Gott, deinen Willen. Gott ist nun befriedigt. Lesen uns dazu nochmals die Verse 10 und 12. In diesem Willen sind wir geheiligt, ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu. Dieser aber, da er ein Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, hat sich nun zur Rechten Gottes gesetzt. Was für gewaltige Worte. Nachdem Jesus Christus das Opfer für unsere Sünden vollbracht hatte, nachdem er 40 Tage lang seine Jünger gelehrt hatte, gelehrt hatte über das Königreich Gottes, ging er zurück zum Vater. Das war ein herrliches Heimkommen. Die Auffahrt Christi muss immer ein Tag des Sieges in der Geschichte des Sohnes Gottes bleiben. Es ist der Tag, der zeigt, dass seine Aufgabe völlig vollendet, sein Erlösungswerk vollbracht und der Wille des Vaters ganz erfüllt ist. Was für ein Tag, an dem Christus die Himmel durchschritt und mit ihm seine Siegestrophäen der Gnade führte. Es war eine heilige Stunde, als er in das Heiligste einging und zur rechten Hand des Vaters setzte. Das bedeutet, dass der Vater von dem Werke des Sohnes völlig befriedigt war. Der Sohn war daheim willkommen. Er wurde geliebt und geehrt und von dem Vater gekrönt. Als der Vater den Sohn empfing, erklärte er damit vor aller Welt und dem ganzen Universum, dass das Versöhnungswerk Christi am Kreuz völlig und ganz seiner Gerechtigkeit und den Forderungen des Gesetzes Genüge tat. Das Gesetz war erfüllt. Der Gerechte konnte jetzt die Ungerechten durch den Glauben an ihn rechtfertigen und der Vater war befriedigt. Welch eine Freude muss es für den Vater gewesen sein, als der Erlöser der Verlorenen in die Himmel zurückkehrte. Denn Gott hat die Welt geliebt. Wir können also alle den Vers aus Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Er hat also die Sünder geliebt und durch das Opfer Jesu Christi konnte er nicht nur den Heiland willkommen heißen, sondern er öffnete auch seine Arme weit für die Sünder, die an ihn glauben würden. Welch eine Freude war an jenem herrlichen Tag im Himmel. Ich lese uns nochmals die Verse 13 und 14. Und wartet hinfort, also Christus wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Denn mit einem Opfer hat er für immer vollendet, die geheiligt werden. Das heißt im Klartext, Christus schaut aus nach der Frucht seines Todes. Das bedeutet ein Zweifaches. Erstens, Christus wusste wohl, dass sein Werk vollendet war. Er hatte den Schlüssel dazu in der Hand. Aber es bleibt noch viel zu tun, um die Werke des Teufels hinwegzutun. Das Evangelium muss gepredigt werden als Zeugnis über alle Menschen. Dazu wurde seine Gemeinde gegründet und ihr der herrliche Auftrag gegeben, in alle Welt zu gehen, mit der großen Botschaft der Erlösung, wie es uns der Missionsbefehl Jesu in Matthäus 28, Vers 18 bis 20 beschreiben. Dort heißt es, und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gottes Haus muss voll werden. Dieser Auftrag der Gemeinde bedeutet viel Arbeit, eventuell viel Leiden und viel Opferbereites geben. Doch über diesem großen Auftrag steht auch sein großes Siehe. Das heißt, pass auf, jetzt kommt etwas ganz, ganz Wichtiges. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir sind also nicht allein mit unserem Auftrag. Er, Jesus, unser Herr, geht mit. Wir haben es noch leicht in unserem Land. Wenn ihr dann von Nordkorea demnächst hört, da sieht es ganz anders aus. auch dafür dürfen wir dankbar sein, dass wir noch das Wort Gottes frei verkündigen dürfen. Wir werden halt manchmal, ja, als die Blöden angelächelt oder als die Ewiggestrigen, aber unser Herr lebt und das wissen wir. Und deswegen dürfen wir glauben, weil er uns zum Glauben berufen hat. Der zweite Gedanke dazu, das Schönste kommt noch. Als unser Herr sich auf dem Thron des Vaters niedersetzte, schaute er über die zukünftigen Jahrhunderte. Er sah die Entrückung der Gemeinde. Er sah alles, was der Satan gegen ihn unternehmen würde. Er sah das Kommen und Regieren des Antichristen und des falschen Propheten. Er sah, wie der Teufel niedergeworfen würde. Und endlich sah er, wie alle seine Feinde, die auch im Grunde genommen unsere Feinde sind, zum Schemel seiner Füße gelegt würden. Dann würde er das Königreich Gott dem Vater übergeben, damit Gott sei alles in allem. Diese Schau gibt uns einen Eindruck vom Triumph am Tage der Himmelfahrt. Wir sehen, was Jesus Christus in der Zukunft schaute. Wir sehen etwas von der tieferen Bedeutung seines Opfers auf Golgatha. Wir sehen, wie weit der Plan Gottes geht. Jesus wartet darauf, dass seine Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Was für eine herrliche Aussage lesen wir in Vers 14. Christus sah in der Zukunft nicht nur seine Feinde und ihre Niederlage, sondern er sah auch, was mit seinen erlösten Scharen geschehen würde. Durch sein Opfer sind wir sündigen Menschen geheiligt. Sein Werk auf Golgatha hat Gültigkeit in alle Ewigkeit. Die Verse 15 bis 18 geben uns eine Versicherung des Heiligen Geistes über alles, was in dem tausendjährigen Königreich liegt, wenn Christus auf dem Throne Davids sitzen wird. Dort heißt es, das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er zuvor gesagt hat, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und ihn in ihren Sinn will ich es schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung derselben ist, da ist keine Sünde. Können wir nur sagen, Halleluja, Gott sei gedankt, dass Jesus unsere Sünde getilgt hat. Schließlich, was für eine herrliche Zusage für uns als neutestamentliche Gemeinde sind uns die Verse 19 bis 21, oder vielmehr 22, lesen uns einmal bis 21. Weil wir denn nun, jetzt lese ich wieder, Brüder und Schwestern, die Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum durch das Blut Jesu, welchen er uns bereitet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Das ist durch sein Fleisch und haben einen großen Priester über das Haus Gottes. Wir sind nun als neutestamentliche Gemeinde eingeschlossen, eingepfropft in das Rettungswerk unseres Heilandes. Durch das Blut Jesu haben wir jetzt freien Zugang durch diesen einen Geist, durch diesen Heiligen Geist zum Vater. Christus, unser Herr, ist eingegangen und der Weg einzugehen ist für uns alle offen. Lasst uns deshalb heute wieder ganz neu die Einladung unseres Herrn und Heilandes annehmen, wie es uns der Vers 22 beschreibt. So lasst uns hinzugehen, mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser. So gereinigt sind wir ganz rein. Und in dieser Haltung und Gewissheit dürfen wir uns auch heute an seinen Tisch einladen lassen, zeichenhaft Brot und Wein zu uns nehmen und uns ganz neu darauf freuen, eins mit ihm, unserem Herrn und Heiland, das große Abendmahl zu feiern in seines Vaters Reich. Bei Vorbereitung ist mir noch eine Begebenheit eingefallen, weiß nicht, sind 7, 8 Jahre her, als der Bruder Heinrich, das ist der leibliche Bruder von unserem Abraham, im Sterben lag. Da hat mich Nelly noch einmal in sein Krankenbett, in sein Sterbebett gerufen. Ich habe nach Hause oder Helga noch 2 oder 3 Geschwister mitgenommen. Die Nelly hat das Kopfteil des Bettes hochgeklappt, dass er so fast sitzen konnte. Dann habe ich ihm gesagt, Bruder Heinrich, heute darf ich dir noch einmal im Namen Jesu Brot und Wein reichen. Das nächste Mal darf es unser Herr selber tun. Da ging in seiner Schwachheit ein Strahlen über das Gesicht. Da sagt Uli, darauf freue ich mich. Und da dürfen wir uns auch darauf freuen. Er ist jetzt schon lange in der Herrlichkeit und darf sein Heiland rühmen, loben und preisen. Amen.